ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Da kam diese Frau alleine mit einer Gitarre auf die Bühne zwischen diesen Megastars. Die war ja nun die einzige richtig Unbekannte. Niemand kannte die eigentlich. Und die knüpfte sofort eine Verbindung zu diesem Publikum. Ich meine, 70.000 im Wembley-Stadion können dir auch Angst machen. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.
Die Welt horchte auf, als sie diese Stimme hörte, 1988 beim Konzert zu Ehren von Nelson Mandela im Wembley-Stadion. Tracy Chapman alleine mit Gitarre singt und die ganze Welt hört zu. Ihr Leben und ihre Lieder, das ist das Thema heute bei Urban Pop. Herzlich willkommen, Peter Urban.
Hallo, Uke.
Ja, ich bin Uke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion. Du hast das Konzert damals kommentiert aus dem Wembley-Stadion. Wir reden später noch ausführlich darüber. Wie überrascht warst du von Tracy Chapman 1988 aus diesem Stadion heraus?
Also ich saß hier im NDR Funkhaus in einem Studio, habe für Fernsehen und Radio synchron gleichzeitig kommentiert. Und ja, ich kannte ja die Programmliste und sie war ja geplant. Und ich kannte sie schon von der ersten Platte, die war im April erschienen. Dieses Konzert war am 11. Juni. Und ich hatte auch in Radiosendungen schon Talking About the Revolution gespielt und solche Dinge. Also mir war sie schon bekannt. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Aber ich muss jetzt eines gestehen, als ich die Platte das erste Mal nur hörte, dachte ich, es wäre ein junger Mann mit hoher Stimme. Vollkommener Irrtum natürlich. Hab dann natürlich auch gemerkt, diese Frau ist eine großartige Frau und faszinierende Songs, faszinierende Stimme, die natürlich auch ganz stark an Joan Armatt Trading erinnerte, eine meiner Lieblingskünstlerinnen insofern. Und saß da nun und da kam diese Frau alleine mit einer Gitarre auf die Bühne zwischen diesen Megastars. Die war ja nun die einzige richtig Unbekannte. Niemand kannte die eigentlich. Und die knüpfte sofort eine Verbindung zu diesem Publikum. Ich meine, 70.000 im Wembley-Stadion können dir auch Angst machen. Und sie sang da nur drei Songs bei ihrem ersten Auftritt. Und dann ging sie wieder. Aber machte einen blendenden Eindruck. Talking About a Revolution war einer der ersten Songs, den sie da sang. Irgendwann später am Abend kam sie dann wieder. Und zwar, als Stevie Wonder Probleme mit seiner Anlage hatte. Da funktionierte irgendwie die Elektronik nicht. Oder der Computer, der Synthesizer nicht. Und da wurde sie nochmal reingeschoben. Dann wurde sie einfach nochmal gebeten. Sie sagt selbst später, sie war komplett überrascht. Sie rannte immerhin, sie musste rennen, um rechtzeitig dann auf der Bühne zu stehen, außer Atem. Und dann hat sie Fast Car gesungen, den wir hier gerade angehört haben. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us. And your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Und das war noch überzeugender. Und da war das Publikum schon noch viel größer. Das Fernsehpublikum war auch viel weiter. Und das hat, zwei Songs hat sie dann nur gesungen. Fast Car und Across the Lines. Und das war so vibrierend. Und danach, eine Woche später, waren ihr Album, das Debütalbum dieser unbekannten Künstlerin auf Platz 1 in Großbritannien, auf Platz 1 in den USA, überall in Europa, auch in Deutschland, extrem erfolgreich. Also ein unfassbarer Durchbruch von dieser jungen, unbekannten Frau.
Und ihre Geschichte wollen wir heute erzählen bei Urban Pop Musik Talk mit dir, mit Peter Urban. Ja, Tracy Chapman, das ist eben auch wirklich die Geschichte. Man hat das gar nicht so oft, man sagt immer so, das ist eine Overnight Sensation, aber das ist es in diesem Fall wirklich. Ich habe mir diesen Auftritt nochmal angeguckt. Ach, wir können auch später drüber reden, aber ich muss es einfach sagen. Ich habe mir es mir angeguckt. Ich glaube, am Anfang, sie hat total Angst, weil sie alleine da steht.
Ja.
Und sie spielt ja wirklich vor einem vollgepackten Fußballstadion.
Ja.
Unfassbar, dass sie das gemacht hat.
Ja.
Erzähl mir, wo kommen Sie her?
Sie war aber nicht unerfahren, aber nicht für so ein Publikum. Ja, sie kommt aus Cleveland, wurde sie geboren. Also sie hat später gesagt, ich habe keine gute Erinnerung an diesen Ort. Das hat sie offen im Konzert in Cleveland mal gesagt. An eure Stadt oder diese Stadt habe ich wenig gute Erinnerungen. Und es war eine sehr, sehr schwierige Kindheit. Die Eltern ließen sich früh scheiden. Sie war 4, der Vater wohl alkoholisch geprägt. Und die Mutter musste dann die Kinder allein erziehen, sie und ihre Schwester. Mutter Alice, die zu Hause immer sehr viel gesungen hat, daher auch der musikalische Einfluss, lebte von der Sozialhilfe und amerikanische Sozialhilfe, Welfare, ist noch was ganz anderes. Also musste dann noch kleine Jobs machen, um die Familie, die drei, dann das Trio durchzubringen. Und zu Hause haben wir also Musik gehört, viel Gospel, viel Soul, viel Pop auch, ganz normale Popmusik. Also das, was Tracy später gemacht hat, man nannte es ja auch so eine Art Folk-Revival, das wurde da gar nicht gehört. Aber sie hat früh Musik gemacht, die hat eine Ukulele bekommen mit 3 und hat dann gespielt. Ganz süß. Und das Instrument wurde ihr geklaut von ihrer besten Freundin, die auf der anderen Seite der Straße wohnte. Was ganz sie echt getroffen hat damals. Dass später bekam sie dann auch eine Gitarre. Ging zur Schule, war extrem fleißig. Hatte auch, glaube ich, den Ehrgeiz, ob das von ihr selbst kam oder vielleicht von der Mutter, rauszukommen da. Und es gab in Amerika, die Familie war sehr religiös, ging in die Baptistenkirche und es gibt eine Kampagne, die heißt A Better Chance, ABC. Das heißt dann besonders in kirchlichen Familien und von Kirchen organisiert und finanziert, werden sehr talentierte Schüler dann auf Privatschulen geschickt, die kirchliche Privatschulen. Und so kam Tracy auf eine Schule in Worcester in Connecticut. Also weg von zu Hause, da lebte sie dann auch. Und ein Viertel der Schüler auf dieser Schule kam aus sehr armen Verhältnissen. Der Rest waren ganz normale Schüler, auch sehr reiche dabei. Aber man wohnte da, konnte aber nicht so oft nach Hause. Es wurde alles bezahlt. Also es war wirklich das Beste, was eigentlich Tracy hätte passieren können. Aber sie war oft sehr einsam und musste dann auch an langen Wochenende zu Familien gehen, mit denen sie eigentlich nichts zu tun hatte.
Ach, die wurden dann quasi so abgegeben?
Ja, abgegeben am Wochenende, damit sie betreut werden. Und sie sagt, sie hat oft auf Unverständnis gestoßen von reichen Kindern, die gar nicht ahnten, wie eigentlich das Leben in der Armut ist. In Cleveland zum Beispiel, wo sie auch sehr mit Rassismus zu kämpfen hatte. Also kleine schwarze Kinder hatten da auch schon sehr, sehr oft mit rassistischen Ausfällen zu tun.
Also ich will einmal sagen, ich glaube, sie ist Jahrgang 64, wenn ich das richtig 64. sehe. Also sie ist in Mitte der 60er Jahre geboren, um auch mal kurz den zeitlichen Rahmen herzustellen sozusagen. Ja, auch wenn sie dann eben Schulkind war, auch ja eine sehr also von großen Unruhen geprägte Zeit. Also ja. Die 60er, Anfang 70er Jahre.
Ja, aber sie hatte wirklich die Chance hier, eine tolle musikalische Erziehung auch zu bekommen. Sie konnte verschiedene Instrumente lernen. Klarinette hat sie da gelernt, hat Gitarre gespielt und der Kaplan, der Chaplain der dieser Schule hat dann organisiert, dass sie eine neue Gitarre bekommt. Da wurde gesammelt und der Kaplan hat dann das meiste Geld dazu geschossen. Der übrigens auch gleichzeitig Soccer Coach. Soccer hat sie auch wohl gespielt. Na, jedenfalls hat sie eine neue Gitarre bekommen, hat dann schon auf der Schule ihre ersten Songs geschrieben, hat immer sehr poetisch gedacht. Sie hat zum Beispiel in dem Abschlussbuch ihres Jahrgangs hat sie ein Gedicht zitiert, ein sehr, sehr sozial engagiertes, tolles, moderne Lyrik. Also nicht irgendein Popsong oder ein Allerweltsspruch. Also sie war immer schon sehr, sehr klug, sehr interessiert an Poesie und an Musik und hat dann ihre ersten Songs geschrieben. Und unter diesen ersten Songs, die sie auf der Schule geschrieben hat, war Baby, Can I Hold You?
Sorry. Like sorry,
Oder auch Talking About a Revolution. Und das ist schon, das sind ja Songs, über die wir nachher gleich reden noch, die ja wirklich ganz bedeutend sind. Ja, und nach der Schule ging es weiter. Sie war also so eine gute Schülerin, dass 6 Unis sie aufnehmen wollten und die bessere, richtig gute Unis mit jeweils Stipendien angeboten. Anders hätte sie ja nicht studieren können.
6 Unis?
Ja, 6 Unis. Sie konnte sich bei 6, sie kriegte Anträge und sie hatte sich beworben und bekam Zusagen von 6 Unis und ist dann an die Tufts University gegangen bei Boston und wollte da. Also der Grund war der, sie wollte eigentlich Tierärztin werden. Und diese Uni war bekannt für ihre Veterinary School.
Tiermedizin, ja.
Tiermedizin. Mhm. Und dann hat sie sich darüber umentschieden und hat dann Anthropologie studiert und hat dann also den Bachelor gemacht. Hat richtig ernsthaft studiert und hat gleichzeitig aber erste Auftritte gemacht. Hat in Coffeehouses gesungen in Boston oder auf dem Harvard Square, der da auch bei Boston ist, oder auch an der Uni auf Straßen, auf Plätzen. Und lernte auch schon, hatte nun auch schon Kontakt zu den Vorbildern bekommen. Also Dylan, 60er Jahre Folkmusik, Joni Mitchell, all diese Dinge. Das hatte sie nun verinnerlicht. Schon auf der Schule, aber nun besonders an der Uni. Da begann praktisch dieser musikalische Weg. Auch alleine sich hinzustellen und zu singen. Das erfordert ja auch schon ein bisschen Mut.
Auf jeden Fall. Naja, und wahrscheinlich ist dann dieses Bild, das man hat von einer sehr, also heute hat man ja gerade durch den Auftritt bei den Grammys vor einigen Monaten ein Bild von einer sehr zurückgezogenen, einer sehr schüchternen Frau. So ganz stimmt es ja dann irgendwie auch nicht, weil sie hat sich ja einmal auf eine Bühne gestellt,
ja,
oder?
Ja, das ist das Einzige. Aber sonst war sie extrem schüchtern. Sie hat auch später noch gesagt, also sie kann mit Leuten eigentlich nicht viel anfangen. Und sie hasst Partys, sie kann viele Leute nicht ertragen. Und so, sie ist immer extrem schüchtern. Hat auch später auf der Bühne kaum was gesagt. Hat also erst später so in den 90ern wurde sie ein bisschen lockerer, aber das war so ein Problem von ihr, aber für sie war es kein Problem. Und wenn die Leute eben sagen, dass ich keinen Humor habe, dann sagt sie, ist mir eben egal, dann habe ich eben keinen Humor. Aber sie fand es immer wichtiger, eine Aussage zu treffen mit ihren Songs. Sie war immer engagiert, sie war auch politisch aktiv, aber sie sagte schon, also sie war doch immer so die Sängerin, Songschreiberin, die sich politisch und engagiert äußert, nicht die Aktivistin, das wäre jetzt zu weit gegangen. Aber jedenfalls fiel sie auf, weil sie hatte einfach dieses überragende Talent, eine grandios gute Stimme und schrieb tolle Songs. Und fiel auch so auf, dass sie ein Independent-Label bot ihr an, Aufnahmen zu machen, sie unter Vertrag zu nehmen. Und dann hat sie aber gesagt, nee, ich habe keine Lust, ich will mein Studium erstmal fertig machen. Also sie war also an Karriere gar nicht so interessiert. Studium war wichtig. Bis dann ein Mitstudent, ein Kommilitone, Brian Koppelmann hieß der, der brauchte eine Sängerin für ein Anti-Apartheid, eine Veranstaltung. Eine politische Veranstaltung, wollte aber auch Musik, eine musikalische Darbietung haben. Und da wurde ihm nun Tracy Chapman mit ihren Songs empfohlen. Und da trat sie nun auf bei dieser Anti-Apartheid-Veranstaltung. Und Koppelmann war so fasziniert und hat nun einen sehr berühmten, bekannten Vater. Das war Charles Koppelmann, der Besitzer eines der größten Musikverlage in den USA, SBK. Und dem spielte er nun ein Demo vor. Das Demo hatte er sich von einem lokalen Uni-Radiosender geklaut, weil Tracy hatte Talking About My Revolution da für diesen Sender aufgenommen. Und diese Aufnahme hat sich der Brian stibitzt und hat sie deinem Vater vorgespielt. Der Vater war fasziniert, hat Tracy eingeladen, aber sie brauchte auch 6 Monate, bis sie dann da unterschrieben hat, den Vertrag. Also so, und an Geld war sie auch nicht so interessiert, aber sie wusste, das ist sicherlich besser. Und Koppelmann hat dann Elektra angesprochen, die Plattenfirma, die sofort zugegriffen hat. Die hat das gehört, dachte, wow, die Songs waren sofort überzeugend.
2 weeks in a Virginia jail for my lover,
$20,000 bill for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies for my lover, everybody thinks.
Das führt ja dann zu dem Debütalbum, das ja so heißt wie sie, also Tracy Chapman. Aber das, was mich daran so erstaunt ist, also natürlich ist diese Musik faszinierend, aber wie passt das in so eine Popmusik-Landschaft damals? Man denkt ja, das ist, also ich weiß schon, wie alt er ist, wir haben es ja auch gerade gesagt, aber man denkt, es ist eigentlich irgendwie jemand Vergessenes aus den 60ern oder so.
Ja, genau. Es passte überhaupt nicht. Und das war vielleicht das Geheimnis. Es war in einer Zeit, wo glatte Popmusik en vogue war, große Megabands, Megastars oder diese synthetischen Produktionen. Wir wissen alle die 80er Jahre mit ihren Synth-Drums oder mit Funk- und Soul-Musik und Disco-Musik. Das war alles auch die 80er, Kool and the Gang, dieses ganze Zeugs. Und oder eben diese Bands der 80er, die glatt und bombastisch klangen. Und dann kommt diese akustischen Geräusche kommen dann auf einmal und diese Stimme, die so durchdringt. Und vielleicht ist das auch das Geheimnis des Erfolgs gewesen, dass die Zeit reif war, darauf zu warten. Politisches und soziales Engagement war ja in der Popmusik schon Jahre vorher über Live Aid und dann auch über die ganzen Entwicklungen USA for Africa, war ja eine Sache, die ganz, ganz konkret war. Die existierte ja. Also politisches Engagement in der Popmusik war nichts Neues, aber nun durchgeführt von einer Sängerin, die eher an die 60er erinnerte, überhaupt nicht an die 70er, das war schon einzigartig und das war auch mit Teil des Geheimnisses. Es wurde später gesagt, weil der große Erfolg von Tracy Chapman war ja auch zunächst beim weißen, normalen, liberalen Publikum, beim großen Massenpublikum, dass das weiße Publikum vielleicht hier auch die Chance gesehen hat, hey, wir beschäftigen uns mit sozialen Anliegen, wir wissen, wir haben ein Schuldbewusstsein, ein schlechtes Gewissen. Da ist viel Ungerechtigkeit in der Welt. Und hier haben wir jemanden, der uns darauf hinweist. Und deswegen mögen wir sie auch so gerne. Ein bisschen auch, um das eigene Gewissen zu erleichtern. Also diese Theorie wurde aufgestellt, dass der Erfolg eben auch dank dieses amerikanischen oder europäischen Publikums möglich war, dass auf einmal merkte, ah ja, wir müssen uns auch mit sozialen Inhalten beschäftigen.
Why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the lizards called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers?
Du bekamst dieses Album dann, also man wurde bemustert damals als Redakteur.
Ja, kriegt also das auf den Tisch im einfach April, so. Mai 88 bekam das. Wie gesagt, dachte erst, es wäre eine Männerstimme, was ich dann schnell korrigiert habe, aber fand es voll faszinierend. Also die Songs haben ja gleichzeitig eine unheimliche Ausstrahlung, tolle Melodien, eine durchdringende Ernsthaftigkeit oder auch eine simple Schönheit, wie zum Beispiel der Liebessong, der Love-Song auf diesem Album Baby Can I Hold You, einer der schönsten Liebessongs, die es überhaupt gibt. Also das kann man wirklich ganz, ganz ohne Zweifel sagen.
But you can say baby. Mine.
gleich faszinierend. Dann natürlich kam dieser unfassbare Auftritt für beim Mandela Tribute und dieser Riesenerfolg, der auch gut gesteuert wurde. Denn schon vor der ersten oder mit dem ersten Album wurde Elliot Roberts ihr Manager. Elliot Roberts, der managte Joni Mitchell, Neil Young, ein sehr, sehr, sehr erfahrener Mann. Und der ihr auch gleich riet, weil Tracy wollte von Anfang an eigentlich mit einer Band auftreten. Er sagte, nee, mach das mal erstmal nicht. Du wirkst viel stärker, wenn du da alleine stehst. Und insofern hat er da sehr recht gehabt.
Aber wie ist eine so unbekannte Frau in dieses Konzert nach London gekommen?
Das ist sicherlich der Einfluss auch dieser Kanäle. Elektra Records, also renommierte Plattenfirma, Elliot Roberts, Manager von illustren Künstlern, und daher kam das. Also da waren ja auch die Creme de la Creme, und insofern diese Beziehungen halfen da, garantiert. Und man ahnte schon, hier haben wir einen Künstler, da muss man nun ganz nüchtern kommerziell sprechen. Auch die Plattenfirma wusste, wir haben hier ein Megatalent, und wenn wir eine Chance haben, das soziale bewusste Songs, politische Songs schreibt. Welch besseren Anlass hat es denn gegeben, als das Konzert für Nelson Mandela, der noch im Gefängnis saß, gegen die Apartheid-Politik in Südafrika. Also da besseren Platz gab es nicht. Da musste sie hin. Und das hat sich ja dann fortgesetzt, denn nach diesem Konzert wurde sie ja sofort gefragt, machst du mit bei der Amnesty International Tour?
She's got her ticket, I think she gonna use it. Think she gone to fly away. No one should try and stop her, persuade her with their power. She says that her mind is made. She's got her ticket, I think she gonna use it. I think she gone to fly away.
Pass auf, wir gehen mal einmal zurück. Ich habe nämlich was mitgebracht, was dich vielleicht erstaunen wird. Und zwar ist das dein Kommentar, ein Schnipsel von einem Kommentar damals, als sie auftritt.
Du Verräter.
Ja, pass auf.
Tracy Chapman, eine ganz junge Sängerin aus Cleveland, Ohio, die schöne, einfache Lieder schreibt.
Don't you know you better run, 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 run.
Gut, das war ein kleiner Clip, war das sozusagen so. Ich habe noch einen zweiten dabei, aber es muss mir also nicht übertreiben, wo du eben dann sagst, okay, Stevie Wonder sollte irgendwie. Ist Stevie Wonder eigentlich noch aufgetreten?
Ja, er ist noch aufgetreten, aber da seine Anlage nicht funktionierte und er dann mit der Band von Whitney Houston spielen musste, auf einem normalen Fender-Piano, hat er nur, ich glaube, einen Song gespielt oder zwei Songs.
Ich wollte einmal nochmal zu dem Konzert sagen, also das muss man sich ja klar machen, nach Live Aid, nach dem großen, großen Erfolg und der großen Aufmerksamkeit für Live Aid, einige Jahre vorher war dieses Jahr eine noch mehr, ich würde mal sagen, zugespitztere Veranstaltung, eben die wirklich direkt auf Nelson Mandela ging, der an dem Tag 70 wurde, das wurde zu seinem 70. Geburtstag gemacht, genau. Der saß noch im Gefängnis, die Apartheid in Südafrika war noch in vollem Gange, muss man sagen, und das war wirklich ein politischer Appell, das war schon auch nochmal nicht so, es war nicht allgemein, es war eine recht spezielle politische Aussage, die da getroffen wurde, oder?
Ja, also ich meine, zwar wurden, sagen wir mal, die politischen Äußerungen sollten vorher abgemildert sein, weil auch die konservativen Kräfte in Großbritannien sich dagegen stellten, aber am Ende haben die Künstler natürlich gesagt, die Freiheit für Mandela oder macht Schluss mit der Apartheid-Politik, Ende mit der Rassentrennung. Da haben also von Peter Gabriel bis, also alle haben da sowas gesagt, Whoopi Goldberg auf der Bühne. Und übrigens in der amerikanischen Übertragung, die als Aufzeichnung nur gesendet wurde in Amerika von ABC, wurden alle diese Äußerungen rausgeschnitten. Das war genauso wie in Bayern bei uns, beim Bayerischen Rundfunk wurde das auch rausgeschnitten, beziehungsweise die haben ihre eigene Übertragung gemacht, wo kein politisches Wort zu hören war.
Also du warst auch nicht zu hören? Nee.
Die haben ja ihre eigene Übertragung gemacht, da waren Günther von Lojewski und Fritz Egner, und die haben nur 3 Stunden übertragen und haben jede politische Äußerung überredet, weggeschnitten, weggeschnitten, eingeblendet, damit bloß nichts Gefährliches passiert. Also die haben extra sich verabschiedet aus unserer Gesamtübertragung für ganz Deutschland, ja. Und in ABC in Amerika hat es genauso gemacht. Und das hat mir Jackson Browne nachträglich nochmal erzählt, der bitterböse darüber war natürlich. Whoopi Goldberg auch, Harry Belafonte, all diese Menschen, die wirklich was zu sagen hatten, die wurden da rausgeschnitten, ganz brutal. Ja, so war die Politik damals. Und jetzt sollten wir aber unbedingt nochmal auf dieses erste Album eingehen.
Auf jeden
Fall.
Denn
das ist einfach ein Meilenstein.
Ich habe es hier vor mir liegen. Hier vor mir liegen. Und da, in der Tat ist auch da notiert, dass einige von diesen Songs sehr viel früher geschrieben wurden. Das ist komischerweise mit Datum versehen.
Ach so.
In der Tat ist es voller großartiger Songs, muss man sagen.
Und worüber sie singt, die Themen, also nicht nur politische Themen, Fast Car zum Beispiel, ist ein Lied über die Hoffnung rauszukommen mit einem schnellen Auto. Schnelles Auto, bitte raus aus unserer Armut, aus dieser Auswegslosigkeit. Aber das hat so viele Facetten, dieser Song ist so vielfältig auch. Das ist eine Mischung aus privatem Glück oder Hoffnung auf Glück mit, sagen wir mal, finanziellem, sozialen Glück und auch am Ende mit einer Desillusionierung, wo man merkt, es hat doch keinen Sinn. Wir kommen aus dieser Schleife, aus diesem Kreislauf einfach nicht raus. Also ein unfassbar bewegender Song. Talking About Revolution war nun ganz klare Ansage. Ja, wir reden jetzt über eine Revolution und eine Zeile ist ja auch ganz gravierend. Die sagt dann ja, die armen Leute in der Welt werden aufstehen, they're gonna rise up und werden sich ihren Teil schon holen. Also es war eine Science Fiction, die nie wahr geworden ist, aber es war, sagen wir mal, der Aufruf, sich zu melden, laut zu werden. Es gab einen anderen Song, Across the Lines, über einen rassistischen Überfall auf ein schwarzes Mädchen und ein Riot, der dadurch entsteht.
Across the lines, who would dare to go? Under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks, choose sides. Run for your lives. Tonight the riots begin. In back streets of America, they kill the dream of America.
Und es gab zum Beispiel ein Lied über häusliche Gewalt, der a cappella gesungen wurde.
Das ist Behind the Walls.
Ja, unfassbar. Ja. Ich meine, du hast da eine Platte, auf einmal der zweite oder dritte Song ist a cappella. Ich dachte, boah, das war vollkommen überraschend.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes.
Und so eindringlich, weil sie singt eine Klage dagegen, dass da also die Polizei kommen muss, der Krankenwagen und die anderen, und was ja in vielen Familien in ärmeren Verhältnissen, wahrscheinlich auch nicht nur in ärmeren, gang und gäbe war, dass häusliche Gewalt herrschte. Und das war klar gesagt auf einem Debütalbum von einer ganz jungen Künstlerin. Unfassbar war das. Also
ja, und dann mit dieser sehr eindrückliche und auch sehr verbitterte Zeile: The police always comes late if they come at all.
Genau.
Also, ne, das war im Grunde genommen wirklich auch eine Beschreibung einer großen Hoffnungslosigkeit. Ja. Und dann aber diese zarten Liebesverse,
die sie hat. Unglaublich schöne Liebessong wie Baby Can I Hold You. Und von sich aus allein, das Album wäre auch ein Riesenerfolg geworden, ohne Mandela, ohne dieses Riesenkonzert. Da bin ich ganz sicher. Vielleicht nicht in der Dimension, weil am Ende hat es 10 Millionen Mal verkauft. Unglaubliche Summe.
Life I've always wanted, I guess I'll never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thine. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Everyone will look at me.
Wer das mit ihr aufgenommen hat, das war ja dann eben auch eine Band, die ja zum Teil sehr, sehr zurückhaltend agiert. Nur also der eine Song Behind the Wall, hast du schon gesagt, da singt sie ganz alleine. Sonst steht immer ihre auch sehr sparsame Gitarre im Vordergrund, aber es sind eben einige Menschen auch dabei, zum Beispiel Larry Klein, das ist ein alter Bekannter sozusagen.
Ja. Das ist der war der Bassist, der also auch die Platten von Joni Mitchell produziert hat. Ihr Bassist war ihr Ehemann in der Zeit. Ich glaube, sie waren verheiratet so von 88 bis 98. Also in dieser Phase.
Und du bist ihm mal begegnet kurz.
Ja, ich bin ihm kurz begegnet in der Garderobe von Joni Mitchell, weil es war ja ihr Mann. Sie stellte ihn mir vor. Peter, this is my husband. Und so war das. Das ist sehr nett. Und dann sagte sie noch, ja, Larry, this is Peter. Yeah, we had a very good conversation.
Ja. Also offenbar auch Menschen, die eben verstanden, was sie hier vor sich hatten, nämlich ein tolles Talent und jemand, der eine große Künstlerin werden konnte. Sie ging dann, du hast das schon vorher angedeutet, mit auf eine große Tournee, wo man sich weiter auch einsetzte für Menschenrechte, für Amnesty International.
Ja, Human Rights Now hieß die, zum 40. Geburtstag von Amnesty International. Und das war mit Springsteen, Sting, Peter Gabriel und Tracy Chapman. Und Yusun Dur war auch noch dabei. Und die gingen also, ich glaube, überall auf Tournee, auch in Südamerika und in Amerika, Nordamerika. Und sie war gleich aufgenommen in die Elite. Weil man merkte, diese Stimme ist ernst zu nehmen. Und das haben auch ihre Kollegen immer gedacht gleich.
Wenn man dann sie in dieser Art von, sagen wir mal, das klingt so ein bisschen herzlos, aber das waren ja auch schon Konzerte, wo man eine Absicht verfolgte, also einen Appell damit verbunden hat. Hat man sie dann in diese, eher in diese Politecke gedrängt damit auch, oder? Oder ist das zu viel gesagt?
Nee, man hat sie nicht gedrängt. Ich glaube, das hat ihr auch sehr gefallen, aber es ist schon auffällig, dass also auch, sagen wir mal, Leute, die es nicht so gut mit ihr meinten, ihr das dann auch vorgeworfen haben. Besonders beim zweiten Album, da wurde dann auch schon geschrieben, ja, das wäre jetzt ja doch ein bisschen zu viel Wehklagen. Also das ist ja das Gefährliche, ne? dass man dann sagt, ja, der schreibt ja nur darüber. Was aber nicht stimmte. Sie hat immer auch in sehr sehr sensiblen Tönen über Beziehungen, über das Leben allgemein, über Liebe geschrieben. Also so auf diese eine. Und ihre politischen, sozial engagierten Songs, das muss man ja auch bedenken, waren ja keine agitatorischen Songs. Das waren ja keine Sprechblasen, wo du nur einfach Spruchbänder absingst, sondern die waren differenzierte, poetische, lyrische Beschreibungen von Zuständen oder auch von Forderungen oder Wünschen. Also insofern konnte man also diesen Vorwurf wir überhaupt gar nicht machen.
All you folks that you own my life, you never made any sacrifice. Demons are on my trail, standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right, hands that grab me on the every side.
Was 1989 kam das nächste Album raus, das heißt Crossroads, und auch der Titelsong ist ein Hit gewesen. Man scheut sich bei Tracy Chapman fast zu sagen, dass sie Hits hatte, aber sie hatte welche.
Ja,
irgendwie.
Das stimmt. Ja, sie hatte wirklich, und es waren wichtige Songs auf diesem Album. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Crossroads selbst, sehr grooviger Song. Freedom Now, ein Song für Nelson Mandela, geschrieben.
That his body and spirit were to waste away, and soon after that his mind. But every day he's born a fool, one who thinks that he can rule, one who says tomorrow's mine, one who wakes one day to find the prison door doors open, the shackles broken, and chaos in the street. Everybody sing with free, 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 free. Everybody sing with free, 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 free. Everybody sing with free, 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 free.
Da war er immer noch im Gefängnis. Er wurde ja erst 90 oder so entlassen. Sub City ist auch über die Stadt, über das Leben der ärmeren Schichten ein ganz, ganz konkreter und ziemlich tougher Text.
People say it doesn't exist. No one would like to admit that there is a city underground. People live every day off the waste and decay, off the disguise of their fellow man. Here in Sub City, life is hard. We can't receive any government relief. Won't you please, please give the president.
Aber auch ein Song hier voller Hoffnung, All That You Have Is Your Soul, also alles, was du hast, ist deine Seele, deine Ehrlichkeit, das musst du dir erhalten. Das ist so ein Satz, den ihre Mutter ihr mal gesagt hat. Und der auch an die optimistischen Folk-Songs, es gibt ja viele Folk-Songs von Joan Baez gesungen oder von anderen, die Optimismus und Hoffnung verbreiten, so wie Art folkloristische Gospel-Songs. In der Art ist dieser Song zu nehmen. Und Neil Young spielt darauf eine wunderbare Mundharmonika auch.
Oh, my mama told me, cause she said she learned the hard way. Say she wanna spare the children. She say don't give a say your soul away, cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth, cause all that you have.
Daran sieht man, dass sie eine große Wertschätzung in diesen Kreisen genossen hat. Also hast ja vorher schon von dieser Tournee gesprochen. Mm. Und Neil Young ist ja nun auch damals schon ein sehr, sehr bekannter Mann gewesen.
So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul.
Also sie ist ja auf großen Bühnen aufgetreten, wir haben das ja gerade schon erzählt, aber sie ist ja da trotzdem kein Superstar gewesen. Sie war nicht in den Zeitungen mit Home Stories. Also sie wollte es nicht erzählen, aber es war auch nichts. Sie wollte kein Star in dem Sinne
überhaupt
sein, oder?
Nicht. Sie hat schon, ihr größter Auftritt eigentlich in diesem Feld der Presse war, sie war auf dem Cover von Rolling Stone. Das ist ja immer so eine legendäre Sache, die man da erreicht. Das war im November 88. Und in dem Interview, eine Riesengeschichte, erzählt sie kaum was Privates. Sie erzählt nichts Privates. Sie ist einfach nur, wie sie ist, schüchtern, still, zurückgezogen. Sie will nur ihre Musik machen. Und deswegen ist sie auch kein Futter für Home Stories. Da ist nichts zu machen, da ist nichts zu finden. Der einzige Hinweis, der kam dann mal in den 90ern, da hat eine Schriftstellerin Alice Walker, eine Autorin, hat dann gesagt, sie hätte eine Beziehung mit ihr gehabt. Mehr Äußerungen gibt es überhaupt nicht von Tracy, die fast keine Interviews gegeben hat, überhaupt nicht. Und insofern ist das nur die Musikerin, wie gesagt, auch auf der Bühne hat sie selten was gesagt, was ihr auch schon, manchmal riefen die Zuschauer, speak to us, also sag doch mal was. Aber sie, da ist so eine Hemmung, eine Schüchternheit in der. Und da konnte sie sich nicht verstellen.
Also zum einen finde ich, ist es ja grundsympathisch, finde ich, weil das auch so ein Gegenbild ist. Sie spricht ja durch ihre Songs und zwar sehr explizit, finde ich. Zu Alice Walker will ich sagen, ist es natürlich eine sehr bekannte amerikanische Schriftstellerin, weil sie die Autorin ist von The Color Purple, also die Farbe Lila. Richtig. Davon abgesehen ist das auch sonst einfach mal Privatsache, finde ich. Aber ich finde auffällig, dass so jemand natürlich du hast ja gesagt, mit wem sie auf Tournee gegangen ist. Das waren auch öffentliche Superstars mit vielen Dingen und das war eben auch so Teil der Veranstaltung, denkt man, aber sie irgendwie nicht. Mhm. Crossroads, das Album, über das wir gesprochen haben, da spielt nicht nur Neil Young mit, sondern auch Mark Cohn zum Beispiel auf einem Song oder Scarlett Rivera, das ist, viele werden die sich erkennen, eine Violinistin, die eben auf dem Album, wie heißt es denn, Desire mitgespielt hat von Bob Dylan, eine sehr bekannte Folksmusikerin.
Mhm. Nun muss man aber auch nochmal ein bisschen, wenn man zurückschaut auf das erste und das zweite Album, zeigen, dass es in einer Atmosphäre entstand, wo akustische Musik auch schon prominenter wurde. Also Susan Vega hatte schon 1986 auch große Erfolge gehabt mit ihrem ersten Album, die ja irgendwo auch vergleichbar war. Weniger politisch, ein bisschen mehr privat. Oder Natalie Merchant, die 10.000 Maniacs, waren eine prominente Band, die auch in diesem Feld arbeitete. Und übrigens war Tracy am Anfang ihrer Karriere, in den ersten Monaten, als Vorprogramm von 10.000 Maniacs unterwegs. Also sie kam mit einer Welle eigentlich auch, die immer stärker wurde. Also das begann so in der zweiten Hälfte der 80er und wurde dann immer stärker. Jetzt natürlich auch durch Tracy Chapmans Erfolg, der einfach Bahnen aufbrach. Das war also, da gab es neue Wege auf einmal für Menschen, die einfach nur Singer und Songwriter sein wollten und ihre Songs singen wollten.
Fairerweise muss man sagen, also ich will das einmal in der Vorausschau sagen, Tracy Chapman hat dann noch eine ganze Reihe von Alben gemacht, über die wir gleich alle einzeln sprechen wollen. Mhm. Womöglich ist sie aber dann auch nach diesen ersten beiden Alben vielen Leuten ein bisschen aus dem Gesichtsfeld geraten, weil sie wenig dafür tat, natürlich auch. Sie kam immer auf Tournee nach Europa.
Genau, sie hat in Europa relativ viel gespielt, hat schon 89 und auch 90 oder 92 in Hamburg gespielt im CCH und kam immer wieder, aber sonst machte sie nicht mehr. Also als Werbemaschine funktionierte sie nicht so, aber die Erfolge waren immer noch also großartig. Natürlich verkaufte sie nicht mehr 10 Millionen, sondern nur noch 3 Millionen Platten, was ja immer noch genug war. Und die Musiker auf den Platten, die wurden also nicht unbekannter. Also dann bei der dritten Platte 92 waren es dann Roy Bittan von Springsteens Band oder Tony Levin oder Manu Katchi. Und also das waren einfach die Crème de la Crème, war da am Werke. Aber die drängten sich nicht auf, das muss man ja immer sagen. Tracy Chapmans Platten waren immer sehr sparsam arrangiert.
Early in the morning she rises, yeah. Woman's work is never done, and it's not because she doesn't try. She's fighting a battle with no one on her side. Well, she rises up in the morning, and she works till we pass us. Woman better slow down, well, she's gonna come down hard.
Sehr perkussiv, oft von ihrer akustischen Gitarre geprägt, viel Percussion auch. Das ist also auch sehr viele bewusste afrikanische Einflüsse. Ja, aber
also das Album heißt Matters of the Heart.
Genau, das will ich nochmal eben sagen. 92er Musiker. Es ist nicht so, dass diese prominenten, berühmten Musiker irgendwie ihr was aufgedrückt hätten. Es war immer klar gesteuert. Und mittlerweile hat sie auch als Co-Produzentin auch ein bisschen die Regie übernommen. Erst mit David Kirschenbaum zusammen und später auch mit anderen. Hier zum Beispiel beim dritten Album mit Jimmy Iovine, also auch einem der ganz prominenten amerikanischen Produzenten.
Also dieses Album wirkt, finde ich, also wir können gleich nochmal auf einzelne Songs eingehen, aber dieses wirkt irgendwie in der Tat ein wenig anders, finde ich, produziert. Es wirkt irgendwie reicher, es hat mehr Farben, es ist irgendwie umfangreicher, was die Varianz angeht. Das ist ja auch eine normale Entwicklung, aber mag auch der Einfluss von Jimmy Iovine sein, aber vielleicht hat sie einfach auch selbst ist sie gewachsen in diesem Feld irgendwie? Auf jeden Fall hat man nie das Gefühl, sie ist ein Produkt. Sie ist immer sie selbst, oder?
Ja, das also bei Tracy, ich meine, mit so einer charakteristischen Stimme, mit so einer Gabe für großartige Songs und nicht nur einseitige Songs. Man könnte ja meinen, ja, jetzt hätte sie immer so eine Art Folk-Songs gemacht. Sie hat auch Balladen geschrieben, sie hat auch groovigere Songs geschrieben. Und für mich ist der beste Song auf diesem Matters of the Heart Album 92, Bang, Bang, Bang.
What you gonna do? Go and give a boy a gun. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. When he holds it in his hand, he feels mighty, he feels strong. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. One day he may come back, repay us for what we've done. Then where are you gonna run to? Where you gonna run? But one fine day, all our problems will be solved. So bang, 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 we shoot him down.
Und das hatte schon einen ganz konkreten politischen und sozialen Hintergrund. Da ging es nämlich um die US-Waffengesetzgebung. Und ja, also ich muss sagen, aber in der Summe der Songs finde ich nicht so viele außergewöhnliche Songs wie auf den anderen ersten beiden Alben. Ein anderer großer Song ist Woman's Work. Also
das
natürlich
ist der, wo Roy Bittan mitspielt. Ja,
genau,
ja.
Feministische Inhalte hier natürlich, das Rollenverhalten, das hier angeprangert wird. Oder Open Arms ist ein sehr privater, schöner Liebessong. Man merkt immer mehr, für sie ist es auch wichtig, andere Inhalte zu haben. Also sie will nicht ein Sprachrohr sein für nur politische und soziale Aussagen.
You had a hard day. Every door you're trying to open is closing in your face. I'm right here, I'll be right here. I'll embrace you.
Wenn man die ganzen Alben zusammenguckt, würde ich sagen, es wird, glaube ich, immer ein bisschen privater oder persönlicher. Mhm. Es werden immer innerlichere Songs. Aber bei Bang Bang Bang, hast du ja schon gesagt, bei Women's Work auch, ist es natürlich so, sie hat was zu sagen. Und das sind Themen, die sie beschäftigen. Sie wird aber, sie liefert nicht den neuen Song für die und die Kampagne. So ist es eben nicht.
Genau, ne? So ist es. Und sie selbst tritt hin und da auch wieder auf, nicht nur auf ihren eigenen Tourneen, sondern prominenter Auftritt war 92, gerade in diesem Jahr, bei Bob Dylans 30. Bühnenjubiläum. Das ist auch später als Doppelalbum erschienen. Und da singt sie The Times There Are A-Changing. Wunderbar.
Come gather round people, wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing.
Passt irgendwie.
Man sieht es nicht im Radio, aber ich kriege noch eine Gänsehaut, wenn ich das sehe, weil das ist sehr eindrücklich und ich finde auch verblüffend. Also das ist ja ein tolles, tolles Album. Da sind ja wirklich Menschen dabei. Also Johnny Cash ist dabei, George Harrison ist dabei. Viele, viele, die ich jetzt gar nicht so schnell nennen kann. Aber sie singt The Times That Are Changing, also diesen Schlüsselsong für Dylan, singt sie alleine mit der Gitarre.
Ja.
Sie haben ihr diesen Song gegeben.
Ja.
Das ist sehr bewegend, finde ich.
Also, das ist großartig. Ich wäre mal sehr gespannt zu wissen, wie Dylans Reaktion war. Also, das ist in dem Video, glaube ich, auch nicht so zu sehen, aber ich wäre schon sehr gespannt. Ja, danach hat sie so eine kleine Pause. Also, es ist ja auch verständlich, nach drei solchen Alben, so einer intensiven Zeit, brauchst du ein wenig. Sie ist mittlerweile umgezogen nach San Francisco. Sie wohnte erst in der Boston-Gegend und dann zog sie nach San Francisco. Und da gibt's einige sehr, sehr humorvolle Äußerungen. Ja, ich würde ja nie wohin ziehen, wo es Erdbeben gibt. zwei Wochen, nachdem sie umgezogen war, gab es das große Erdbeben. Das hat sie aber danach gesagt, ironisch.
Ja, man verkennt das bei den wenigen Äußerungen, die es von ihr gibt. Interviews merkt man, dass sie großen Humor hat, aber das doch sehr für sich behält alles. Das ist ja auch sehr schön.
Jedenfalls diese kleine Pause, die passt aber auch in diese Zeit, in der akustische Musik immer etablierter wird. Also man kann das auch an äußeren Dingen festmachen, wie auf einmal gab es MTV Unplugged. Also, das war eine richtige Welle, eine Modewelle einfach. Alle nahmen jetzt Unplugged-Platten auf. Also so wie Tracy eigentlich ihre Platten machte, mit akustischen Gitarren und so weiter.
In den Jahren erschien ja auch die berühmte von Eric Clapton beispielsweise.
Genau, die zum Beispiel. Oder dann gab es VH1 als Fernsehkanal, der sich mehr mit erwachsenerer, älterer Musik, also mit Singer-Songwriting, anstatt mit einfach Dance-Pop zu beschäftigen. Oder eben es gab in Amerika, machten auf einmal diese neuen Radiosender auf, Adult Contemporary Radio, also die mehr so reifere Musik spielten. Und da passte eben Tracy unglaublich rein. Also sie war dann auf einmal Vorreiter einer ganzen Welle geworden, die dann wieder auftauchte, diese Welle bei ihr mit dem Album 1995. Das dann seltsamerweise oder auch bezeichnenderweise New Beginning hieß. Also so eine Art Comeback-Album, weil auf einmal war sie wieder da nach 3 Jahren Pause.
Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Give me one reason to stay here. And I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Baby, I got your number.
Ein Bombenerfolg. Also ist, glaube ich, ihr zweiterfolgreichstes Album gewesen.
Auf jeden geworden. Fall war es sehr erfolgreich, genau. Ich finde, es ist sehr schlüssig, dass es New Beginning heißt. Für sie war es neuer Anfang. Sehr bekannt ist zum Beispiel Give Me One Reason gewesen. Ein großer, Hit. Das war ein Hit, ja.
Aber das ist auch so ein toller Song, weil den hat sie schon auch vor 10 Jahren oder 8 Jahre früher geschrieben. Also ein älterer Song, den sie auf einmal neu aufgenommen hat. Das ist ein Blues, ein ganz, ganz normaler Blues musikalisch, den sie aber sowas von überzeugend singt, so kantig auch. Und der handelt auch von einer ganz, ganz selbstbewussten Pose. Also sie sagt einfach zu ihrem Partner oder Partnerin, sagt sie ganz einfach so, ey, gib mir einen Grund hier zu bleiben, dann drehe ich mich sofort um und bleibe. Aber gib mir einen Grund und so. Weißt du, so nicht nur irgendwie Bitte oder so, sondern sehr selbstbewusst. Und das ist dieser Song, der ist einfach klasse, voller Power. Und noch mehr schöne Lieder, also Smoke and Ashes handelt auch von einer Beziehung, die also in Feuer und Asche enden kann, wenn wir nicht aufpassen.
Smoking ashes.
Das hört sich an wie Joni Mitchell, finde ich.
Ja,
ohne das, also mit plus ihre eigene Stimme. Es ist wirklich wie ein Joni Mitchell-Song, finde ich.
Genau.
Man merkt dann irgendwie auch ihre, sie knüpft da irgendwie an. Das hat sie sowieso drauf. Weil ich glaube auch beispielsweise, das Give Me One Reason hat sie irgendwann mit Clapton mal irgendwo aufgeführt.
Ja, genau.
Oder spielt er sowieso mit? Ich weiß gar nicht genau.
Sie hat es mit Clapton aufgeführt. Weißen Haus. Da gab es ein Konzert für die Special Olympics. Und da hat sie es mit Clapton aufgeführt, ja.
Ich finde dieses Album ganz toll. Aber es ist, ich finde, es wirkt, was man ja vielleicht am ersten Album oder auch am zweiten Album mochte, dieses spröde, spartanische, das ist ein bisschen weg. Das macht vielleicht auch nichts, aber das ist auf jeden Fall, da kriegt man was anderes.
Ja, aber man kriegt viel Zärtlichkeit. Zum Beispiel in The Promise geht um ein Versprechen natürlich, wie der Titel so sagte, von Liebe und Hoffnung, und der ist wunderbar anrührend.
If you wait for me, then I'll come for you. Although I've traveled far, I always hold a place for you in my heart.
Es gibt da einfach bewegende Songs drauf, und aber auch engagierte Songs, wie zum Beispiel The Rape of the World. Da geht es um die Umweltzerstörung.
Mother of a song, place of our birth, we all are witness to the rape of the world.
Ja, und es gibt so einen Song wie At This Point in My Life, das ist sehr persönlich, wie so ein Bilanzsong wird das ja, ne?
And so many things wrong, I don't know if I can do right. Oh, done so many things wrong, I don't know if I can do right.
Sie ist dann auch mit B.B. King aufgetreten.
Es gibt ein Album, wo B.B. King mit Gästen spielt, und da ist sie dabei und macht mit ihm Thrill Is Gone. Wunderbar. Großartig.
Thrill Is Gone.
Sie bekommt für Give Me Some Reason auch einen vierten Grammy als bester Song. Sie ist zum Beispiel Gast von Pavarotti and Friends in Modena, diese berühmten Konzerte, wo also auch immer U2 ständig vertreten war. Da ist
ständig war da U2. Ja, genau. Das ist in der Tat ja so.
Bono war da noch Dauergast.
Sorry. It's all that you can say. Still, words don't come easily. Like sorry, perdonami. È una
Das ist so lustig, Tracy, dieses kleine, stille Wesen und diese starke Stimme singt mit dem mächtigen Pavarotti zusammen Baby Can I Hold You. Das ist schon ein Ereignis.
Ja, das ist ja kaum ein größerer Gegensatz ist denkbar, das ist richtig. Sie lässt dann, wir haben das vorher schon angedeutet, durchaus immer einige Jahre verstreichen. Ja. Ich habe zwar 2000 notiert, aber 1999 ist es richtig, erscheint ein Album, das heißt Telling Stories.
Telling Stories, genau.
Da ist,
du hast schon recht. Es ist aufgenommen 99, aber veröffentlicht Februar 2000.
Okay,
schon ganz richtig.
Gut.
Und das ist ein Album, ja, macht sie wieder zusammen mit ihrem ursprünglichen Produzenten David Kirschenbaum und mit Gästen Emilio Harris, Larry Klein und so weiter. Die Familie ist dabei. Das muss man schon so sagen, aber es ist eben ein Album, das auch sehr sich mit dem Leben und Philosophie beschäftigt, also stärker als vorher, um Wahrheit, um was ist Lüge, was ist Wahrheit, wie erzählen wir Geschichten. Der Titelsong handelt von Telling Stories, was stimmt, was ist Realität. Also mehr tiefer gehende Texte, nicht so, also eher sehr poetisch, nicht so klar. Und sagen wir mal in ihrer politischen Aussage, aber umso schöner eigentlich.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
Hast du diese Songs gespielt oder
ja.
War das immer interessant für dich eigentlich?
Ja, klar. Ich habe immer mir meine Lieblingssongs rausgesucht. In den Alben, die gespielt, Speak the Word war mit einer meiner Lieblingssongs. Also Speak the Word Love. Hab den Mut, das Wort auszusprechen, was ja für viele Menschen oft ein Problem ist.
Unsettled hearts promise what they can't deliver.
Ich habe immer wieder jedes neue Album von Tracy war, also ist eigentlich eine Pflichtübung gewesen. Das musste man Featuren vorstellen. Es gibt ja nicht so viele gleichrangige Singer-Songwriter in der Zeit, die man vorstellen konnte und musste. Joni Mitchell machte auch wieder neue und sehr wichtige Alben in der Zeit. Aber Tracy gehörte da eindeutig hinein.
Und die Resonanz war in Europa auch entsprechend bei ihr und in Amerika nicht mehr, kann man das so sagen?
Nicht so stark, aber stärker in Europa, ganz ehrlich gesagt. Irgendwie weiß ich nicht, ob sie sich hier wohler fühlte. Sie hat viel mehr Tourneen in Europa eigentlich gemacht, auch in den späteren Jahren. Aber ich glaube, in den USA wird sie auch besonders auf dem College-Circuit und gerade in so in gewissen Kreisen immer präsent gewesen sein. Nein, das würde ich jetzt so krass nicht sagen. Aber in Europa war die Aufmerksamkeit jedenfalls sehr, sehr groß.
Es erscheint mit dem Album, was darauf folgt, nämlich auch ein Live-Aufnahme. Es gibt es als Doppelalbum, bin ich der Meinung, das eben im Tränenpalast in Berlin aufgenommen wurde mit vielen, vielen sehr bekannten Songs. Aber das eigentliche ist das Album Let It Rain 2002.
Say hallelujah, throw up your hands, the bucket is kicked, the body is gone. Close your eyes and bow your head to rest your soul in the praise of death. Bucket is kicked, the body is gone. Dry your eyes and stand upright. Put a smile on your face, it wouldn't want us to cry. Mm-hmm.
Say Hallelujah ist ja ein eindeutiger Gospel-Song. Also das ist, welcher Song mich besonders beeindruckt auf diesem Album ist Another Sun. Der handelt davon, ja, irgendwann werde ich weg sein. Der handelt also auch von Vergänglichkeit und Tod. Irgendwann wird eine andere Sonne scheinen und ich bin dann nicht mehr hier.
No love will comfort me, no kind words come to offer hope or peace. If I never see another sun, if I never see another sun, another sun, another sun.
Da weiß man nicht genau, was meint sie jetzt? Hat sie Angst vor der Zukunft? Hat sie Hoffnung, dass eine bessere Welt auf uns wartet irgendwann? Also das ist ein sehr vielschichtiger Text und sehr eindrucksvolle Musik, eindrucksvoller Song. Und der mich sehr, also der große Hit daraus war You're the One.
Some say you're crazy, say that you're no good. Say your family's cursed with bad luck. I think your cute and misunderstood. I wouldn't change you if I could. Let him talk you down and call your names. My mind's made up, it ain't gonna change. Sure in my heart, happy and free. You're the one, you're the one, you're the one for me.
Ja, ein Album, das eindeutig den Standard hält, würde ich sagen. Es ist, sagen wir mal so, nicht das stärkste Album von ihren.
Ich finde, es wird immer ein bisschen melancholischer. Es ist vielleicht sogar ein bisschen trauriger. Es geht in der Tat um Abschied, um auch Liebe, die vielleicht scheitert. Es geht um Vergänglichkeit. Es wird melancholisch. Das ist so auch selbst bei Songs, die fröhlich wirken, gibt es immer einen Grundton, der irgendwie...
Ja, in diesem Fall gebe ich dir recht. Telling Stories und auch Let It Rain waren sehr, sehr viel nachdenklicher und ruhiger. Dazwischen gab es New Beginning, wo sie selbst auf dem Cover sogar mal lächelnd zu sehen ist. Auf keinem anderen Cover ist sie lächelnd zu sehen. Und das war, da war man schon, ey, was ist los? Das war bei New Beginning. Aber jetzt hier wieder bei Telling Stories oder Let It Rain geht es wieder mehr in sich hinein. Also da gebe ich dir recht, das ist ein Eindruck, den man vertreten kann, ja.
So ist nicht wirklich wichtig, aber Matt Brubeck spielt da mit. Das ist ja, der Sohn des
einer,
was ich rausgefunden habe. Das ist, der hatte vier Söhne. Dave Brubeck, der bekannte
Sohn von Dave Brubeck.
Ja, ja, der eine Sohn ist das, der ist Cellist geworden. Der spielt da mit. Aber das ist jetzt auch nicht völlig wurscht. Ich war Herr Lehrer, ich weiß was. So ein bisschen,
ja, genau. Brav, okay.
Ja, siehst du. Okay, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu einem ernsthaften Gespräch?
Ja, drei Jahre später ja. Gibt es ein Album, auch stellt die Frage Where You Live 2005, auch wieder ruhig, intensiv, sparsam. Da gibt es auch wieder einen prominenten Musiker. Wer spielt mit Bass?
Ja, jemand, den man da gar nicht vermuten würde von Red Hot Chili Peppers.
Nämlich Flea.
Unglaublich.
Ja, ja, aber Flea ist ein großartiger Bassist. Der muss nicht nur so pumpen wie bei den Chili Peppers. Der kann auch sensibel und zart spielen. Glaub's mir.
Ja, aber ich finde, das ist bemerkenswert, weil auch da ist sie der Welt offenbar, auch der Musikwelt nicht so abhanden gekommen, wie man denken könnte. Nee. Und ich finde, ehrlich gesagt, die Songs wirken, ich weiß nicht, ob ich richtig liege, sie wirken wieder politischer. Also.
Ja, einige sind politischer. Einer ist der erste gleich Change. Der handelt von der Störrigkeit, von der Stargläubigkeit vieler Menschen, die sich nicht verändern wollen.
If you knew that love can't break your heart, when you're down so low, you cannot fall, would you change? Would you change? How bad, how good does it need to get? How many losses, how much regret? What chain reaction would cause any...
Politisch wird's dann bei America. Das ist nun wirklich ein ganz starker Text, der in weiß ich nicht wie viele Strophen, 6, 7 Strophen, schildert er die gesamte Geschichte Amerikas. Also, dass Amerika einfach mit positiven eigentlich Gedanken kam, dass dann aber Menschen umgebracht wurden, Sklaven getötet, Ureinwohner getötet wurden, um Amerika zu errichten. Also eine kurze Geschichte Amerikas in Songform, großartig.
You were lost and got lucky, came upon the shore. You were conquering America. You spoke of peace, waged a war while you were conquering America. There was land to take and people to kill while you were conquering. Conquering America, the meek won't survive, inherit the earth, 'cause you're still conquering America.
Während ihr Amerika erobert habt, habt ihr uns zu Soldaten und Junkies gemacht, zu Gefangenen und Sklaven. Also da sind schon harte Vorwürfe. Ja, weil sie ja auch gesehen hat, dass sich die Lage vieler Afroamerikaner eigentlich nicht so gebessert hat. Trotz des Endes der Rassentrennung oder solcher Sachen oder der Bürgerrechtsgesetze. In der Realität waren immer die ärmeren Leute, die größere Probleme hatten, waren Schwarze. Und das hat sie dann mal ganz, ganz deutlich hier aufgeschrieben. Sie hat weitere Tourneen unternommen in der Zeit, in Europa auch. Also sie war erstaunlich oft zum Beispiel hier, wir sitzen ja hier in Hamburg, sie hat im CCH in Hamburg 5-mal gespielt. Sie hat einmal 1995 in der Großen Freiheit gespielt. Ich bin nicht sicher, ob sie da alleine gespielt hat oder ob sie mit Band gespielt hat. Manchmal vergisst man solche Sachen ganz einfach. Ich war bei diversen Konzerten und sie hat 2-mal im Stadtpark, also in der Freilichtbühne im Hamburger Stadtpark, einem der schönsten Freilichttheater, die es gespielt. Also selbst noch 2009 auf ihrer allerletzten Tournee, die dann abgebrochen wurde, die nicht in Amerika fortgesetzt wurde. Und die Hintergründe sind mir echt nicht bekannt.
Vor diesem letzten Album vor dieser letzten Tournee, von der du gerade schon erzählt hast, gibt es noch ein Album 2008. Das ist auch ihr bisher letztes Album. Also ich möchte mal sagen, vor 16 Jahren. Unglaublich.
Ja.
Das heißt Our Bright Future. Und
der Titel ist ja auch schon erleuchtend irgendwie. Unsere helle Zukunft. Aber anscheinend für sie ging das musikalisch, wollte sie nicht weitermachen. Sie wollte nicht mehr in der Öffentlichkeit sein, weiterspielen. Das Album war ja wirklich solide. Also ich finde das eigentlich sehr, sehr schön. Ich habe mir da diverse Songs notiert. Sing for You ist offener, schöner Song.
Sweet and high at the break of dawn. A simple tune that you can hum along to. I remember there was a time.
Unheimlich schöne, zarte Songs, die von Liebe sprechen. I did it all for a dream. Wunderbar. I did it all ist mehr so ein swingiger, cooler, ein bisschen Musical-Song. Ganz, ganz anders.
Ich finde auch so ein Country-Swing oder sowas.
Wunderschön.
A Manhattan. Call me one. Pour around for me and my friends. Cape Cod Sea Breeze, Long Island Iced Teas. I won't go there or drink it if you pay me. When they come to waylay me, when they close in for the capture, I did it all, I did it all for the love and the laughter.
did it all. I did it all. I did it all.
Ich höre das als Abschiedslied. Ich höre das so als von
ja.
Wegen so, ich habe es alles gemacht, so höre ich das. Vielleicht ist das auch mehr so rein interpretiert von heute, aber ich mochte das unheimlich gerne. Ich finde, das ist insgesamt ein tolles Album. Mhm. Und in der Tat, auch da ist nicht immer zu leugnen, dass es um Abschied oder um Traurigkeit, manchmal Melancholie geht, nachdenklich ist, aber es hat, ja, es ist ein schönes, es ist ein gelungenes Werk.
Ja, wir wissen natürlich nicht, welche privaten Krisen sie vielleicht durchlebt hat. Da gibt es keine Hintergründe, es gibt kein Buch von ihr, keine Biografie, niemand kann dir das sagen, was ja auch gut ist. Ich meine, sie lebte in San Francisco, sie lebt da ja immer noch und sie lebt da anscheinend ein ganz normales Leben. Es gibt nun Geschichten von Leuten, ja, die kommt immer in meine Buchhandlung, erzählt der Mann und so, ganz normal. Oder sie stellt sich in der Schlange an, wenn sie Brötchen holen will oder so, beim Bäcker. Ja. Sie fällt einfach nicht, sie will nicht auffallen und sie fällt auch nicht auf. Was mich nur verwirrt hat, ist jemand, der so großartig ist, so großartige Songs schreibt und spielt. Wie kann der denn aufhören? Wie kann der auf einmal nichts mehr veröffentlichen? Anscheinend der Drang, auf die Bühne zu gehen, der ist bei ihr nicht so unbedingt da. Aber eigentlich, wenn du so viele, denn sie hat irgendwann mal geäußert, ich schreibe weiter Songs. Es gab mal so ein paar Äußerungen in den 10er Jahren, wo dann gesagt wurde, ja, ich schreibe weiter Songs. Aber im Moment erscheint nichts von mir. Und ja, das ist komisch.
Also sie ist wirklich der Welt ein bisschen abhanden gekommen. Sie hat auch mal sich geäußert dazu, dass sie natürlich selbstverständlich nichts auf Social Media macht. Das gibt sie da gar nicht. In dem Sinne ist ja auch völlig klar, es wäre aber witzig, das anzunehmen.
Ganz
sie ist einige Male aufgetreten im Fernsehen in den Jahren, in der Zwischenzeit. Und wir kommen gleich nochmal, das schildern wir noch ausführlich, dieser spektakuläre Auftritt bei den Grammys. Sie ist bei David Letterman.
Ja, da war sie häufiger zu Gast und sogar in seiner allerletzten Sendung 2015 ist sie aufgetreten und hat gesungen Benny King's Stand By Me. Und ja, diese Aufnahme ist auch erhalten auf der Greatest Hits Sammlung, die 2015 erschien.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me.
Und sie war da angesehen, sie war eine Instanz. Sie hat zum Beispiel für Obama einen Fundraiser gemacht, das war 2009. Sie hat sogar dann also in einer Aufforderung zu wählen einen Auftritt gemacht bei Late Night with Seth Meyers. Und da hat sie Revolution gesungen, Talking About Revolution gesungen. Mit der Aufforderung, bitte geht wählen, es war der Wahlkampf Biden-Trump. Also ihre Einstellung war ja klar, aber das wollte sie nun damit sagen. Und ja, dann gab's noch eine seltsame Geschichte. Im Jahr 2018 hat Nicki Minaj ein Stück veröffentlicht, das eindeutig eine Kopie von Baby Can I Hold You war oder ist. Und das wurde nun von Tracy oder ihrem Verlag bemängelt. Nicki Minaj wurde verklagt.
Das war richtig ein Sampling, oder nicht?
Ja, das
hört sich so an, oder?
Ja, das hört sich so an, wenn es ein Sampling war oder nicht. Es war jedenfalls komplett nachgespielt und da ging es ums Copyright, weil da stand nicht Tracy Chapman Copyright, da stand natürlich, ne, und das geht nicht gut. Und am Ende des Gerichtsstreit, der wurde dann gesettelt, da musste Nicki Minaj 450.000 Dollar zahlen an Tracy Chapman. 2021 wurde der dann endlich beendet, der Streit. Ja, aber das sind so Dinge, die einzigen Dinge, die eigentlich bekannt geworden sind in diesen vielen Jahren.
Und dann kommt es zu einem denkenswerten Auftritt, und zwar Luke Combs, der Country-Sänger, eine Version von Fast Car aufgenommen.
Ja, schon im Jahr davor, und es war ein bombastischer Hit.
Make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money.
auch hier bei uns in Deutschland, wo der Sänger extrem beliebt ist. Und in Amerika wurde es ein Riesenhit, wurde bei den Country Music Awards als bester Country Song des Jahres ausgezeichnet. Tracy Chapman als Country Autorin. Seltsam, als die erste schwarze Songschreiberin, die eine solche Auszeichnung bekommen hat. Und
großartig, aber.
Und ich meine, die Version von Lou Combs ist schon okay. Die ist ernsthaft, die ist gut. Trotzdem irgendwie nicht richtig glaubwürdig, weil da ist ein gut tätowierter, erfolgreicher Country-Sänger, der singt davon, wie man nun aus der Armut rauskommt und unbedingt die Hoffnung haben muss, in einer besseren Welt ein besseres Leben führen zu können. Okay, das ist Standardthema eigentlich, aber glaubwürdiger schon von einer jungen schwarzen Sängerin. Aber egal, er hat es trotzdem überzeugend gesungen und der Song bekam neue Aufmerksamkeit. Und eben diesen Live-Auftritt bei den Grammys.
Genau, und ich habe das inzwischen nachgelesen, offenbar eine Sache gewesen. Es war ja wirklich ein Coup, dass sie da aufgetreten ist, wo sie so lange nicht in der Öffentlichkeit zu sehen war. Oder nicht in dem Sinne zumindest. Er hat offenbar, also man hat zu ihr Kontakt aufgenommen, was offenbar ganz schwierig war.
Wie hat man sie erreicht?
Ich weiß es nicht. Es gab also Menschen, die Kontakt zu ihr haben. Ja. Sie hat keine E-Mail-Adresse. Sie wird vermutlich irgendwie Telefon haben oder so. Auf jeden Fall war es recht schwierig, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Und dann hat sie gesagt, ich muss den erstmal kennenlernen, den Luke Combs, sonst geht hier gar nichts. Und dann haben die sich offenbar lange am Telefon verabredet und sehr, sehr gut verstanden.
Ja.
Und dann hat sie eingewilligt mit aber viel Vorlauf, Proben. Ich glaube, die Musikerinnen und Musiker, die noch mit auf der Bühne waren, ich weiß gar nicht, die sind alle im Dunkeln ja in der Aufnahme, gar nicht richtig zu erkennen. Die hat sie aber handverlesen ausgesucht. Ich glaube, es spielt eine große Rolle, dass sie, na sagen wir mal, Kontrolle hat. Dass sie weiß, was geschieht mit mir.
Ja.
Und das selbst bei diesem Auftritt. Und das ist ja auch gelungen, finde ich.
Und es war also das Highlight der Grammy-Verleihung. Also alle waren zu Tränen gerührt, diese Frau wieder zu sehen, und sie sah sehr gut aus, sehr selbstbewusst, stand da und sang irgendwie auch leicht lächelnd mit Luke Combs diesen Song, der ehrfürchtig, man merkte, mein Gott, für ihn war das was ganz, ganz Spezielles, diesen Song mit ihr sang, und eine Ehre, eine absolute Ehre. Und der Song ist ja auch lang, der wurde voll ausgesungen, was bei den Grammy Awards, wo die Zeit drängt, wirklich gar nicht gemacht wird sonst. Die haben den gesamten Song gesungen, sehr großartig, sensibel aufgeführt. Das Publikum war auch gerührt. Ich meine, man sah Taylor Swift, die im Jahr 89 geboren ist, ein Jahr nachdem Tracy diesen Song veröffentlicht hatte, die da sang, jeden Text mitsang und vollkommen fasziniert war. Wirklich. Und das war der Eindruck, den jeder hatte. Also ich hielt den Atem an, als ich das sah. Ich habe mir das live angeguckt. Es lief irgendwie auf einer Webseite in Deutschland.
Aber ich finde auch, dass das unheimlich geschmackvoll ist. Es ist unheimlich gelungen, weil es ist ja so, dass Luke Combs auch auf alle, sagen wir mal, Country-Insignien verzichtet. Er hat ja einen schwarzen Anzug an, ist ja ein sehr stattlicher Mann, aber er hat ja keinen Cowboy-Hut auf oder er hat immer so eine Trucker-Cap. Hat
Country
er
ist ja auch nicht mehr Country.
Nein, aber er verzichtet darauf, das zu seinem Song zu machen. Er überlässt es komplett. Es ist ja auch eine Tracy Chapman-Version.
Genau.
Und es ist sehr sparsam. Beide tragen dunkel oder schwarz. Es ist nur, am Anfang sind nur ihre Hände zu sehen.
Es ist wirklich eine Tracy-Version, wo er zwischendurch auch ein bisschen ein paar Strophen singt. Aber das ist sehr richtig. Das ist, und deswegen war es wunderschön, sie wieder auf der Bühne zu sehen. Und ich finde, das hat wirklich umso mehr den Hunger gestärkt. Ich meine, wirklich, warum? Warum will sie nicht mehr an die Öffentlichkeit gehen? Ich finde, man hat richtig Sehnsucht nach
Tracy, kommt zurück.
Ja, Sehnsucht nach ihrer Stimme. Gerade, ehrlich gesagt, jetzt in dieser politischen und sozialen Lage, und nicht nur aus irgendwelchen nostalgischen Gründen, weil das ja mal so schön war, sondern ich glaube, die hätte auch heute sehr viel zu sagen. Sehr viel Zärtlichkeit, sehr viel Poesie, aber auch sehr viel klare Aussage und wichtige Sachen hätte sie garantiert zu sagen. Und deswegen finde ich es besonders schade. Vielleicht kommt es ja noch dazu. Wer weiß es schon.
Wir hoffen es. Und bis dahin hören wir uns weiter Songs an von Tracy Chapman aus diesen 8 Alben insgesamt.
Ja.
Denkt man dann doch gar nicht, aber es sind doch so viele.
Ja.
Ein reiches Werk bisher, aber ich hoffe auch, das war noch nicht das letzte Kapitel. Und wenn wir ein neues haben, dann machen wir eine neue Folge, würde ich vorschlagen.
Eine Folge über ein Album, ja.
Eine Folge, ein Album.
Aber es gibt auch da noch diese Greatest Hits-Sammlung, die sehr, sehr gut ist. Die kann man als Einsteiger dann auch schon mal sich anhören.
Genau. Herzlichen Dank für heute.
Danke, Uke.
Das war Urban Pop Musik Talk mit dir, mit Peter Urban. Alle anderen Folgen, das wisst ihr, finden sich in der ARD Audiothek. Und wer uns schreiben möchte, kann das gerne tun unter urbanpop@ndr.de. Tschüss.
Ciao.
I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Out of here, been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. Mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I say, somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did.
enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this away. Live and die this away.
Seid ihr ready für die nächste Nina Chuba oder den nächsten Nico Santos? Die stelle ich euch nämlich hier vor in Starthilfe, eurem Musikpodcast mit den Stars von morgen. Was würdest du sagen, in welchem Szenario hören wir deine Musik am besten?
Wenn ihr halbnackt vorm Spiegel steht und euch selbst antanzt.
Das ist Sängerin und TikTok-Queen Claudie June zu Gast bei mir in der ersten Folge. Und ich bin übrigens Aaron vom Radiosender Unser Ding und spreche hier mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene. Neue Songs für eure Playlist, ungefilterte Emotionen und Deep Talk mit den Stars von morgen. Das gibt's jeden zweiten Donnerstag hier in Starthilfe. Jetzt abonnieren in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.